Liebe Freunde, die Schüler von heute haben ja keine Ahnung, was wir für Strafen einst in der Schule zu erdulden hatten. Ich denke nur an das Eckenstehen. Man stand eine Dreiviertelstunde in der Ecke mit dem Gesicht gegen die Wand. Schrecklich war's, so wie Klein Auschwitz. Oder beim Kunstlehrer, Lauber hat er geheißen, musste der, der sich etwas zu Schulden kommen ließ, musste in den Stadtpark, um dort für ihn ein paar schöne große Blumen zu stehlen, die er dann später abmalte. Auch unvergessen der Arrest, Katze habe ich nicht kennengelernt. Heute wird ja schon gar nicht mehr gestraft. Der Lehrer muss Angst bekommen vor dem nächsten Prozess, den er an den Hals bekommt. Nein, damals gab es schlimme Strafen und die schlimmste war vielleicht der Rauswurf aus der Schule überhaupt. Dass Abraham nicht von der Glaubensschule hinausgeworfen wird, dass er nicht von der Klasse fliegt, ist ein einziges und wahres Wunder der Geschichte. Da geht doch dieser Mann eigene Wege, weil er der Hungersnot entgehen will. Sein Weg führt hinunter bis nach Ägypten. Da lügt er, dass sich die Balken biegen. Seine Frau sei eigentlich seine Schwester, sagt er. Da wird er auf einmal steinreich, weil er für den Dienst der Sarah im Frauenhaus fürstlich belohnt wird. Der Vater aller Glaubenden ist zum Zuhälter geworden. Hat er noch auf Gottes Schule irgendetwas zu suchen? Hat er noch irgendein Recht, weiter an diesem Glaubensunterricht teilzunehmen? Müsste er nicht schnurstracks verschwinden? Liebe Freunde, sicher hat er auf dieser Schule nichts zu suchen. Aber weil Gott in diesem Fall den unschuldigen Pharao straft und Sarah und Abraham ziehen lässt, darf Abraham weitermachen, die nächste Klasse besuchen, die nächste Lektion lernen. Davon leben wir alle, und so schloss unsere letzte Bibelstunde, davon leben wir alle, dass Gott den Unschuldigen, in unserem Fall, den unschuldigen Jesus straft und uns weiter lernen lässt. Keiner von uns säße heute Abend hier, wenn es nach Gottes Gerechtigkeit ginge. Keiner säße heute Abend hier. Aber weil es nun Gott sei Dank wegen Jesus nicht mehr nach seiner Gerechtigkeit geht, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Deshalb dürfen wir die Klasse weiter besuchen. Deshalb dürfen wir die nächste Unterrichtsstunde mitmachen. Deshalb dürfen wir auch diese Lektion heute Abend lernen, überschrieben, entscheiden lernen. Hier lernt er sich entscheiden für die richtige Richtung, für das richtige Land und für den richtigen Blick. Also, sich entscheiden lernen, sich für die richtige Richtung entscheiden lernen. Noch einmal zurück zu dem Bild, das Sie kennen. Pharao schickt die Sarah mit all der Habe und dem Abraham mit einer Eskorte zurück an die Grenze. Und dort gab es sicher noch einmal ein Händeschütteln, ein Bedanken, ein Ade-Sagen. Und dann ist Abraham wieder im alten Land. Der Tross stand nach diesem schlimmen Abstecher wieder auf bekannteren Pfaden. Nun erreichen sie die erste Oase im Südland, aber kaum haben sie dort gelagert, sagt Abraham, weiter. Seine Leute werden sich gefragt haben, warum ist denn der Alte so aufgeregt? Hier ist doch ein guter Platz. Lasst uns doch hier nun nach diesen Strapazen Ägyptens etwas aufschnaufen. Und er sagt, weiter. Zweite Oase, wieder lagen sie sich, jetzt wird sich der Alte beruhigt haben, aber sein Kommando heißt weiter. Und so kommt sie zur dritten Oase und dort dasselbe Kommando. Immer, immer weiter. Warum denn eigentlich? Warum denn eigentlich diese Hetze, diese Hetze nach Norden, als ob hinter ihnen die pharaonischen Streitwagen her seien, so wie es dann später gewesen ist? Eine seltsame Unruhe hat diesen Abraham ergriffen. Aber nur seltsam für den, der die geistlichen Hintergründe dieser Verse nicht kennt. Erst in Bethel, an der Stätte, wo zuerst sein Zelt gestanden war, gab es ein längeres Halt, Lagern, Aufschnaufen. Von diesem Platz aus, nämlich von Bethel, war er nach Ägypten aufgebrochen. Von hier aus hat er die falsche Richtung genommen. In Bethel ist die Weiche falsch gestellt worden. Liebe Freunde, um einen Zug aufs andere Gleis zu setzen, muss der Zug zurückfahren bis hinter die Weiche. Erst wenn er hinter die Weiche angekommen ist, kann er wieder losfahren in die andere Richtung. Anders geht es überhaupt nicht. Ein Lokführer, der seinen Zug in falsche Richtung steuert und dann auf einmal dies merkt, kann sich nicht sagen, jetzt gut, ich bin in der falschen Richtung. Jetzt muss ich einfach die Geschwindigkeit drosseln und langsamer fahren. Es hilft überhaupt nichts. Er kann auch die Vollbremsung durchziehen und den Zug auf die Gleise stellen. Es hilft überhaupt nichts. Er kann sogar seinen Zug ein paar Meter zurückrollen lassen. Es hilft überhaupt nichts. Es bleibt immer die falsche Richtung. Sehen Sie, er muss zurück bis zur Weiche. Er muss zurück bis zur Weiche. Sie haben hier wieder die Anklänge zum verlorenen Sohn. Dieser verlorene Sohn steuerte seinen Lebenszug in die falsche Richtung. Und dann ist er entgleist. Im Schweinestall schließlich ist er gegen den Prellbock gefahren. Nun hätte er sagen können, nur weg von dieser Stelle, nur weg von diesem Stall, nur weg aus dieser Stadt, nur weg aus dieser Gegend. Wenn ich den richtigen Abstand habe, dann stimmt schon wieder meine Richtung und ich kann mein Leben weiterführen. So sagt er nicht. Der verlorene Sohn fährt zurück bis dorthin, wo die Weiche falsch gestellt wurde, nämlich bis zurück nach Hause. Dort beim Vater war die Weiche. Dort muss sie umgestellt werden. Dort muss es neu werden. Ich kenne gestrandete Leute. Und die sagen dann mir in einem Tief, Herr Pfarrer, ich rauche jetzt statt 3 Päckchen nur noch eines. Ich verspreche es Ihnen, statt 5 Flaschen Bier wird es nur noch eine sein. Und statt jeden Abend ins Gasthaus gehe ich nur noch einmal. Ich reiße mich zusammen. Ich reiße mich am Riemen. Ich zähme mich. Der Lebenszug fährt in der Tat langsamer, aber immer noch in die falsche Richtung. Zurück muss's gehen. Zurück bis nach Bethel. Ich kenne kaputte Leute. Und wie viele sind kaputt? Die sagen, ich gehe jetzt einfach einmal in Urlaub und spann aus. Und dann sagen sie, ich gehe jetzt doch einmal zum Doktor. Ich gehe jetzt einmal zum Psychiater. Das ist vielleicht alles nicht schlecht, aber es ist nicht weit genug. Weiter bis zu der Stelle, wo man die Weiche überfahren hat. In manchen Ehen ist Bethel der Traualtar. Man müsste wieder miteinander dort zurück, wo man gemeinsam gesprochen hat, ich will dir treu bleiben, bis der Tod uns scheidet. Wie viele Ehen müssten zurück bis nach Bethel? In vielen Ehen, in vielen Familien ist jene Spannung zwischen Kindern und Eltern riesengroß. aber sie haben doch ihren Sohn oder ihre Tochter übers Taufbecken gehalten. Und sie haben doch damals versprochen, dieses Kind christlich zu erziehen. Das heißt, es mit ihrer Liebe und ihrer Fürsorge trotz allem zu begleiten. Müssten sie nicht in diesen Spannungen zurück bis zum Taufbecken, zurück bis nach Bethel? Liebe Freunde, in vielem Leben ist Bethel jener Augenblick, wo man einmal gesagt hat, vielleicht als junger Mensch auf einer Freizeit oder einem Abend über dem Wort Gottes, Herr Jesus, dir will ich gehören. Dein will ich sein in Zeit und Ewigkeit. Aber das ist lange zurück und man ist in die falsche Richtung gefahren. Liebe Freunde, zurück bis nach Bethel. Dort noch einmal anzufangen. Bei diesem Vater, der die Weichen richtig stellen will. Er hat sich für die richtige Richtung entschieden, weil er bis nach Bethel zurückgegangen ist. Und dort steht Abraham am Altar. Er stand noch, Gott sei Dank. Er war nicht abgebröckelt. Er war nicht abgetragen und zum Bau eines Hauses oder eines Stalles verwendet, sondern der Altar, dieser Denkstein, stand noch. Und dort stand auch er, dieser abgerissene Abraham, mit seinen erhobenen Händen, diesen Gott zu loben und anzurufen, seine Last hinaufzugeben und allen Segen von dort wieder zu erwarten. Zurück bis nach Bethel, zurück bis zu den Denksteinen unseres Lebens. Eigentlich müsste er sich schämen und den Mund halten, aber ihm geht es jetzt wie Paulus, der trotz seiner Vergangenheit sagte, ich schäme mich nicht. Ein unverschämter Bode ist auch dieser Abraham geworden, so wie später des Paulus und so wie viele, die dann sagten, trotz allem, was in meinem Leben gefallen ist, seitdem ich dort wieder zurückgefahren, schäme ich mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft von Gott mir gegeben. Zurück bis nach Bethel, das ist die richtige Richtung. Sagen Sie mir nur mal persönlich sagen, sehen Sie, wenn Konflikte sind, mit Frau, mit den Kindern, mit Kollegen, dann schauen wir normalerweise immer nach vorne und versuchen Konfliktlösung. Wie könnten wir jetzt auf der nächsten Strecke handeln, damit es besser wird? Nicht darum geht's, nach vorne weiterzufahren. Es ist die falsche Richtung. Fahren Sie zurück. Zu der Stelle, zum Herrn. Zum Denkstein dieses Herrn und sagen Sie, Herr, stelle du bei mir die Weiche richtig, damit ich die richtige Richtung erreiche. Entscheiden für die richtige Richtung. Zweitens, sich für das richtige Land entscheiden. Nun, damals gab es eben auch einen Familienkonflikt zwischen Onkel und Neffen. Tröstlich, dass damals nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen in der Familie war. Spannungen gehören auch nach dem Fall in Familien und Verwandtschaften. Und oft kommen ja die großen Spannungen gar nicht von außen auf uns zu, geben wir es dazu. Die kommen nicht von außen, sondern die Spannungen, die kommen von innen. Was war der Grund des Zwistes zwischen Abraham und Lot? Nicht, dass sie sich nicht grün waren. Es gibt Menschen, die einem auf den Geist gehen. Das ist auch normal. Regen Sie sich nicht auf, wenn Ihnen jemand direkt auf den Geist geht. Denn Sie müssen immer wissen, Sie fallen dem auch auf den Geist. Das ist ganz normal. Das gehört so dazu. Das ist nicht das Problem des Lebens. Es war auch nicht so, dass sie verschiedener Ansicht waren über den Weg, den sie zu gehen hatten. Es war auch nicht so, dass der Jüngere dem Älteren nicht genug Ehre gab. Es gab in diesem Verhältnis Abraham-Lot einen inneren und einen äußeren Grund des Zwistes. Und der äußere Grund steht hier klar. Der äußere Grund, Abraham war sehr reich an Vieh, Silber und Gold und Lot hatte auch Schafe, Rinder und Zelte. Viel, sehr viel Gepäck für Leute, die als Fremdlinge, als Gastarbeiter ins Land gekommen sind. Wenn man von schmutzigem Geld reden kann, dann trifft es hier zu. Auf schmutzige Weise erworben. Hätte es doch der Abraham weggeworfen. Dreckiges Geld gehört nicht in unsere Taschen. Schmutziges Geld gehört nicht in unsere Taschen. Ich meine jenes, das schmutzig erworben worden ist. Hätte er doch wenigstens die Hälfte verschenkt, so wie der Zachäus. Aber es zu sammeln, zu mehren, zu häufen. Besitz ist Bürde, das wissen die, die Besitz haben. Besitz ist Bürde und oft genug Anlass zum Streit in der Familie. Ich habe schon öfters zu meiner Frau gesagt, wir haben nichts geerbt und deshalb sind wir so glückliche Leute. Nichts gegen den Besitz gesagt. Jesus lebte von besitzenden Leuten und viele Werke des Reiches Gottes leben eben auch davon, dass Leute Besitz haben und davon abgeben. Gott sei Dank gibt es besitzende Leute. Aber Achtung, Achtung beim Besitz. Nicht richtig behandelt, wirkt Besitz wie eine Handgranate, die Erschütterungen und Verletzungen, ja selbst den Tod auslösen kann. Das Land ertrug nicht, dass sie beieinander wohnten. Damals war es der Kampf der Hirten um die Weideplätze. Es war einfach überweidet, dieses Land. Es war nicht genug Brunnen, nicht genug Wasser da. Für so viel war es zu wenig Land. Für so viel war es zu wenig Land. Hauptgrund für Zwiste, Hauptgrund für Streitereien, Hauptgrund für Kriege ist der Wohlstand. Es wird behauptet, die Erde sei zu klein. Richtig aber ist, der Besitz ist zu groß. Weil Menschen infolge ihres Reichtums zu viel Platz beanspruchen, deshalb gibt es Volk ohne Raum. Deshalb. Sehen Sie, in Klammern, einer hat gesagt, wir haben in Stuttgart überhaupt kein Wohnungsproblem. Wir haben in Stuttgart im Grund kein Wohnungsproblem. Wir haben nur ein Vermietungsproblem. Leute vermieten nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Es ist nicht, weil es zu viel sind, sondern weil die Menschen nicht so sind, wie es eigentlich der Herr will. Sehen Sie, in vielen Familien heißt es genauso, sie konnten nicht beieinander wohnen. Sie konnten es nicht miteinander, heißt es heute. Denn die Habe war zu groß. Nicht, weil sie nichts hatten, sondern weil sie zu große Habe war. Das ist der äußere Grund. Und der innere Grund des Zwistes, Lot ist von Anfang an dabei, aber er ist mitgezogen, er ist mitmarschiert, er hat mitgemischt bei den dunklen Geschäften, aber er hat nie die Entscheidung wie Abraham vollzogen. Liebe Freunde, Lot, der ging halt mit halbem Herzen. Man ging halt mit, weil der Onkel gegangen ist. Man ging halt mit, weil die Mama in die Kirche gegangen ist. Deshalb ging man halt mit. Man ging halt mit, weil der Vater in die Stunde gegangen ist. Dann ging man halt mit. Man ging halt mit in die Gemeinde, weil die ganze Familie gegangen ist. Aber so mit ganzem Jahr ist man gar nie mitgegangen. Lot, ein typischer Mitläufer, der die beste Gelegenheit benutzt, um nicht mehr mitzulaufen. Mitläufer gehen einige Zeit mit, in den Gottesdienst, in der Bibelstunde, in Jugendkreisen, in Hauskreisen. Sie gehen eine Zeit lang mit und dann benutzen sie den nächstbesten Grund, um nicht mehr mitzulaufen. Ich brauche sonntags frische Luft. Ich muss dienstags zum Volksbildungswerk und Französisch lernen. Ich trete aus, weil ich das Geld jetzt brauche. Abraham und Lot konnten nicht miteinander. Und deshalb war Konfliktlösung angesagt. Sollten sie jetzt vor den Kadhi gehen, der soll entscheiden? Oder sollen sie sich sagen, Augen zu und einfach durch? Oder sollen sie sich an einen runden Tisch setzen, runden Tisch und Absprachen treffen? Reduzierung der Herden? Aber das wäre ein moderner Gedanke. Aber in der Moderne ist dies auch nur ein Gedanke, Reduzierung ist nicht angesagt. Nein, sie wählen die Trennung, Freunde. Sie wählen die Trennung. Es gibt Fälle, in denen nur noch die Trennung der Streitenden hilft. Das ist letzter Ausweg. Es ist nicht recht, wenn zwei junge Eheleute bei den ersten Meinungsverschiedenheiten auseinanderlaufen. Vieles lässt sich beilegen, wenn man miteinander spricht oder einen Dritten dazuzieht. Aber all das muss auch bei uns gesagt werden. Das schließt nicht aus, dass es im Reich Gottes auch äußere Trennung geben muss, um die Reibeflächen zu beseitigen. Es muss auch in unseren Kreisen das geben, dass ein junger Mann ausziehen muss, um die Reibeflächen zu verkleinern. Es kann zu Gelegenheiten kommen, ja, oft muss es zu Gelegenheiten kommen, wo nur Trennung die einzige Lösung ist. Lass nicht Streit sein, sagte Abraham. Lass nicht Streit sein. Sagen Sie es doch auch, wenn Sie jetzt wieder nach Hause kommen, wo Ihr Streitherd liegt. Lass doch nicht Streit sein. Lass nicht Streit sein im Betrieb. Lass nicht Streit sein, wo Sie was zu sagen haben. Nein, lass nicht Streit sein. Und dann fährt Abraham fort. Dir steht das Land offen. Willst du zur Rechten? So will ich zur Linken. Willst du zur Linken? So gehe ich zur Rechten. Wer nicht im Streit mit Gott lebt, will auch nicht im Streit mit seinem Nächsten, mit seinem Neffen leben. Er überlässt ihm die Erstwahl. Links das ausgedörrte Land, Wasser und Weidearm. Und rechts die fetten Auen des Jordans, die Brunnen, dazu die wohlstandsgesättigte Stadt Sodom und Gomorra. Und Lot steht hier, erhebt sein Auge. Ein interessantes Wort hier. Es heißt eigentlich, er prüft, er wägt ab, er denkt nach. Er sieht, genau dasselbe Wort, wie Eva die Frucht am Baume sieht. So wie David, dasselbe Wort, die Bathseba an ihrem Badeplatz erkennt. Er, wir würden richtig besser übersetzen, dieser Lot vergafft sich. Er vergafft sich. Rechts ist für ihn die erste Wahl. Landschaftlich reizvoll, wirtschaftlich verheißungsvoll, verkehrsmäßig sinnvoll. Lot sieht seinen Vorteil und er wählt rechts, nicht politisch, sondern landschaftlich. Er wählt rechts. Und sofort erhält er den Zuschlag und er zieht ab. Die Trennung ist vollzogen. Wissen Sie, Lot hat mit seinen Augen gewählt, aber eben das war sein Fehler. So schön die Jordanauen waren, so schlimm waren eben die Menschen, die dort siedelten. Die Städter aus Sodom waren böse und Frevler wider den Herrn, heißt es hier. Lots Vorteil wurde ihm zum Verhängnis. Abraham, der Dumme, der Angeschmierte, der Gelackmeierte, er hat sich für den Steinriegel zur Linken entschieden. Er hat die Augen aufgemacht, aber dann hat er nicht nur die Erde gesehen, sondern auch den Himmel. Er hat nicht nur den Mammon gesehen, sondern auch Gott. Er nimmt das, was ihm von Gott bleibt. Die Frage, wie schauen wir? Unser Blut ist Lots Blut. Jedermanns Blut ist Lots Blut. Wir schauen immer nach unserem Vorteil, nach den fetten Auen, nach den sonnigen Seiten des Lebens. Und oft genug wird so geschaut und gegafft, wenn man einen Partner wählt. Schön soll er sein. Und reich soll er sein, eben ein Sonntagskind des Lebens. Aber hier heißt es, nicht schielen nach Jordans Auen, sondern nach Gottes Verheißung. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Er hat sich für das richtige Land entschieden, weil er sich für Gott entschieden hatte. Es gibt viele Entscheidungen in unserem Leben. Unsere jungen Leute haben mehr zu entscheiden, als wenn man wir ins Alter gekommen ist. Aber auch noch bei uns werden einige Entscheidungen noch uns gestellt werden. Und dann ist die Frage, wie entscheiden wir? Für welchen Beruf? Für welchen Freund? Für welchen Weg? Wie entscheiden wir? Liebe Freunde, diese Frage ist für den keine Frage mehr, der sich einmal für Gott entschieden hat. Wer sich für Gott entschieden hat, dem wird auch Gott den richtigen Weg zeigen. Ganz bestimmt. Entscheiden lernen heißt, sich für Gott entscheiden lernen. Und Gott wird dann die Entscheidung für uns treffen. Dritte, letzte. Sich für den richtigen Blick entscheiden. Hebe deine Augen auf. Heißt nun bei Abraham auf seinem Steinriegel. Was sieht er? Erstens, er sieht Land. Land im Osten, Westen, Norden und Süden. Land in Sicht. Eigentlich kann man das nur richtig begreifen, wenn man selbst einmal eine längere Seefahrt gemacht hat. So wie ich es 4-mal tun konnte über den Atlantik. 8 Tage lang auf Wasser. Und dann so am letzten Tag, wenn es morgen wird, dann stürzen alle Passagiere auf Deck. Und dann sieht man in der Ferne einen Landstreifen. Und dann hebt sich die ganze Stimmung an Bord und überall weiß man Land in Sicht. Land in Sicht. Dort habe ich festen Boden unter den Füßen, habe ein Dach über dem Kopf. Dort drüben auf dem Land bin ich daheim. Abraham erhält eine Landverheißung. Er wird nicht Nomade, er wird nicht Wanderhirte, er wird nicht Zigeuner bleiben. Das Land, das du siehst, will ich dir geben. Diese Landverheißung ist mit Kanaan nicht ganz eingelöst worden. Seit Jesus haben wir eine umfassendere Lösung. Seit Jesus heißt es auch Land in Sicht. Mach die Augen auf, schau dich um, sieh das Land, das ich dir geben will. Wir sind nicht ewig Ziehende, wir sind nicht ewig Wandernde, wir sind nicht ewig Zigeuner auf dieser Erde, die ihre Zelte aufschlagen und wieder abbrechen müssen und die dann schon mit Sorgen mit 60 merken, wie brüchig ihr Lebenszelt geworden ist. Keineswegs wetterbeständig. Nein, wir wissen, wenn unser irdisches Haus, dieses Zelt abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott gemacht. Land in Sicht. Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, heißt es Offenbarung. Lass den Kopf nicht hängen. Heb die Augen auf, der du darin leidest, dass es eigentlich immer weitergeht und mit deinem Lebenszelt immer weiter hinabgeht, immer brüchiger und immer verschlissener. Land in Sicht, Freunde. Land in Sicht, es geht heim auf das Land zu, wo wir nicht mehr vertrieben werden. Das ist die Landverheißung der Christen, die hier unterschrieben wird. Und zweitens, es ist, was noch er sieht, er sieht nicht nur Land, er sieht auch Staub. Überall liegt der Staub, wo er hinsieht. Zeichen der Vergänglichkeit. 7 Weltwunder sind zu Staub geworden, Riesenreiche sind zu Staub geworden, Menschen auf dem Friedhof zum Staub geworden. Wir alle miteinander sind staubige Brüder und staubige Schwestern. Kannst du den Staub zählen, wird Abraham gefragt. Nein, niemals. So wird dein Nachkomme sein. Heb deine Augen auf, schau über den Staub immer höher. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er sich über den Staub erheben. Er will uns staubigen Brüder und Schwestern gnädig sein. Das ist die Segensverheißung, die hier steht. Und das Dritte auch. Die Steine. Er sieht Land, er sieht Staub und er sieht Steine. Viel Steine gab's und wenig Brot auf diesem Landstrich. Und Steine sind oft genug Schlusssteine, die etwas abschließen. Unsere Grabsteine sind doch die Zeichen der Endgültigkeit, die uns so viel Not machen. Er sieht sie auch, aber er baut mit diesen Steinen einen Altar, einen großen Denkstein auf Ein Mamre. Er hält Gottesdienst und über den Steinen betet und verkündigt er Gottes Namen. Das ist die Gegenwartsverheißung. Siehe, ich bin da, ganz da bei dir. Bisher hatte Abraham immer noch eine letzte Bindung an das Vaterhaus mit diesem Lot, dem Neffen. Jetzt ist der Lot weggegangen, jetzt ist auch die letzte Verbindung abgeschnitten. Jetzt ist auch die ganze Jetzt ist auch dieses Band zerschnitten und jetzt ist es ganz wahr geworden. Geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir geben will. Liebe Freunde, wohin Sie auch jetzt nachher gehen und wohin Sie morgen und übernächste Woche gehen, ob im Beruf oder in die Arbeitslosigkeit, ins Krankenhaus oder in fröhliche, wirklich fröhliche Lebenstage. Wissen Sie dies eines immer. Land in Sicht. Wir beten. Herr, gib, dass wir uns nicht vergaffen. Und gib, dass wir uns nicht so elendiglich verstreiten. Auch nicht mit uns selber. Herr, gib uns doch diese Fernsicht, die du dem Abraham geschenkt. Gib uns diese Entscheidung für dich und damit die Weichenstellung für alle anderen Entscheidungen. Herr, lass uns nicht ohne diesen deinen Segen, den du schon Abraham gegeben. Lege diesen Segen auch auf unsere Kranken und Verzweifelten und Alten, auf die Kriegenden und die Hungernden. Herr, wir danken dir für diesen Tag und bitten dich jetzt für diese Nacht und wir bitten dich um ein seliges Ende. Amen.